da ist uns tatsächlich das Wasser ausgegangen und da haben wir uns einfach am Ende an die Straße gestellt und Autos angehalten und nach Wasser um Wasser gebettelt. Wir haben Bären gesehen, du siehst immer Bären.
Hast du dann Schiss, wenn du einen Bären siehst?
Ja.
War es ein Honigbär?
War es ein Braunbär. Es war was für ein Ding? Ein Honigbär?
So ein Winnie Pooh oder so. Da hätte ich jetzt keine Angst. Aber ein Braunbär, der ist ja nun auch schon.
Nein, aber das ist schon irgendwie. Es ist unheimlich.
Warum eigentlich Utah? Warum nicht Kalifornien? Warum nicht New England oder Kanada oder Island?
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Ich habe was vorbereitet, warte. Das Fahrrad. Unendliche Weiten werden damit zurückgelegt. Wir schreiben das Jahr 2023. Das sind die Abenteuer des Podcasts Bikers Paradise, der mit seiner Besatzung seit 5 Monaten unterwegs ist, um alles zu erforschen, was mit dem Fahrrad zu tun hat. Fremde Länder, aktuelle Trends und interessante Menschen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer 11 mittlerweile. Wir hatten eine kleine Pause. Alex, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Was soll denn das jetzt heißen?
Ich weiß nicht, ich dachte, du gehst vielleicht verloren, du warst ja irgendwie weg.
Wie weg?
In der Urlaub oder sowas.
Na, richtig Urlaub nicht. Du willst wissen, was ich gemacht habe im Sommer.
Was hast du gemacht?
Na, ich habe eine ganz coole Tour gemacht für eine Zeitschrift. Und zwar habe ich probiert, eine Woche lang als Fahrradfahrer in Deutschland kostenlos bei Menschen zu übernachten, die ich nicht kenne.
Darüber reden wir dann in den nächsten Folgen irgendwann, oder?
Ja, darüber reden wir noch irgendwann.
Das aber ist ganz kurz, hat das geklappt?
Es war der Hammer. Ich habe wirklich, ich bin fast vom Glauben abgefallen, was für tolle Begegnungen ich hatte. Mhm. Aber dazu mehr in demnächst.
In demnächst. Ja, meine Sommerpause war dann ja nach dieser Wien-Tour, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Und da hatte ich dann eine längere Sache noch gemacht. Ich habe meine Eltern besucht, weil Mutti hatte Geburtstag. Bin dann 230 Kilometer hingefahren und 2 Tage später 220 Kilometer wieder zurück nach Berlin gefahren. Das war dann sehr viel Rad. Und danach hatte ich so einen kleinen Hänger. Dann hatte ich meine Woche keine Zeit, großartig zu fahren. Dann bin ich eine Woche krank gewesen. Von daher, ich habe mich so aus dem Loch wieder rauskämpfen müssen und also aus dem Fahrradfahrloch bin jetzt wieder am Start und hochmotiviert und deshalb ist es umso schöner, dass wir beide jetzt wieder über Fahrräder und so einen Quatsch quatschen können.
Ich meine, so ein kleines Loch kann ich auch voll verstehen, weil wir hatten ja eine ganze Menge Regen dieses Jahr im Sommer, ne? Und da hatte man natürlich auch immer einen Grund, nicht zu fahren.
Ja, ist so. Das stimmt. Also, Folge Nummer 11 von Bikers Paradise. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Abonnieren drücken, das sagen wir gleich am Anfang, weil sonst verpasst ihr vielleicht die nächste Folge. Denn wir machen jetzt nicht mehr 2 wöchentlich, sondern jede Woche.
Jede Woche, jede Woche.
Jede Woche Freitag kommt eine neue Folge von Bikers Paradise. Das ist toll. Heute geht es um ein riesiges Thema, was du erlebt hast. Und zwar eine Reise in den Bundesstaat der USA, Utah. Hier kommt der Reisebericht von Alex.
On the road.
Alex, als erstes, warum eigentlich Utah? Warum nicht Kalifornien? Warum nicht New England oder Kanada oder Island?
Das ist eigentlich am Ende Zufall gewesen. Es fing alles an mit einem Foto, was existiert. Und zwar, da geht in den USA so ein schnurgerader Highway, läuft ins Monument Valley auf diese Berge zu. Und dieses Bild habe ich gesehen, irgendwie beim Googlen und habe gesagt, ich will einmal in meinem Leben diese Straße befahren.
Welche Straße ist das? Route 66 oder was?
Nee, das ist nicht die Route, das ist der Highway 163.
Naja, aber knapp daneben.
Ja, ist so 500.000 Kilometer weiter östlich. Okay. Auf jeden Fall haben sie da Easy Rider gedreht und okay. Forrest Gump und so weiter. Das Ding hat Geschichte geschrieben.
Bin ja großer Easy Rider Fan. Dennis Hopper und Henry Fonda. Der Soundtrack mega gut. Birds haben da ganz viel gemacht. Da gibt's übrigens eine Geschichte. Bob Dylan wurde gefragt, ey, hast du nicht einen Song für Easy Rider? Und dann meinte er so, ja, hier The Ballad of Easy Rider, aber ich habe keinen Bock, den Song aufzunehmen. Frag mal die Birds, die machen das schon. Und dann haben die Birds den gemacht.
Ist auf jeden Fall, also diese Gegend ist unfassbar. Hab mich dann ein bisschen näher damit auseinandergesetzt und festgestellt, Utah ist eigentlich der Bundesstaat in den USA mit den meisten Naturdenkmälern, die so herausragend sind. Es gibt da 5 Nationalparks, die wirklich weltberühmt sind.
Aber wie irre, wie groß ist denn bitteschön, also die USA, dass ein Bundesstaat allein schon 5 Nationalparks hat? Ist ja irre.
Ja. Also ist schon ein bisschen größer als Deutschland. Ich weiß nicht, Deutschland passt da schon ein paar Mal rein. Aber trotzdem ist diese Sammlung da vor Ort schon gewaltig. Lange Rede, kurzer Sinn. Los ging's mit der Planung.
Ja, ich frage mich gerade, wie plant man denn sowas? Ich meine, wie lange sollte diese Reise überhaupt sein?
Wir hatten so grob 3,5 Wochen, 1000 Kilometer wollten wir machen. Das sind so die Eckdaten.
Und klimatisch? Also das ist ja wahrscheinlich von heiß nach kalt, von feucht bis trocken, oder?
Utah hat extremes Klima. Utah ist sehr bergig. Du kommst oft über 3000. Da wird es nachts sehr kalt. Dann wird es aber tagsüber sehr heiß. Wir hatten dann noch eine Hitzewelle zu der Zeit. Es ist extrem dünn besiedelt. Die höchste Population ist in der Hauptstadt Salt Lake City. Und du hast sehr wenig Infrastruktur. So, jetzt machen wir
mal. Aber das sind ja Parameter, die eine Radreise wirklich schwer machen.
Ja, du musst dich ein bisschen damit im Vorfeld auseinandersetzen und wie immer haben wir Monate in der Vorbereitung gebraucht, um dann 3,5 Wochen unterwegs zu sein.
Welches Rad habt ihr genommen? Also wer ist eigentlich ihr, du und deine Frau?
Ich und meine Frau und wir waren mit Gravelbikes unterwegs.
Und die schön vollgepackt mit Arschrakete, mit allen möglichen Packtaschen dran.
Na, wir sind ja nicht diese Freunde vom Sixpack, ne? 2 vorne, 2 hinten.
Das haben wir ja schon genau geklärt.
Das heißt, wir machen gerne sehr wenig Gepäck. Wir probieren das zu reduzieren, einfach weil es viel mehr Spaß macht, unserer Meinung nach, mit leichtem Gepäck zu fahren. Aber wir hatten alles dabei, weil wir haben fast nur gezeltet.
Ja, grundsätzlich ist beim Bikepacking das ja generell eine sehr, sehr gute Philosophie. Weniger ist mehr. Aber wenn du sagst, es wird auch mal arschkalt auf dem Berg, dann muss man ja schon irgendwie für alle Eventualitäten ausgerüstet sein.
Genau, also wir waren vorbereitet bis auf 0 Grad. Drunter hätten wir ein bisschen gefroren, hätten wir auch überlebt. und dann, gut, Wärme ist ja irgendwie kein Problem, ne?
Und wenn du sagst, dünn besiedelt, wo habt ihr Wasser herbekommen und wo habt ihr Essen herbekommen?
Ja, das ist ein bisschen tricky, weil du hast im Prinzip, hast du nur noch Tankstellen. Tankstellen, wo du dich verpflegst. Die Tankstelle ist sozusagen der Mittelpunkt des Ortes, wenn du irgendwo auftauchst. Und da ist immer so ein kleiner Supermarkt hinten dran. Und hier gleich mein Tipp für alle, die es mal machen. Immer an der Kasse am Supermarkt liegen selbstgebackene kleine Dinge von irgendjemandem aus dem Ort, die man für ganz kleines Geld erwerben kann. Selbstgemachte Cookies, selbstgemachter Kuchen ist der Hammer.
So American Pie mäßig, so Apfelkuchen und sowas. Echt?
An jeder Kasse.
Was ist das für ein geiler Insider-Tipp? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Stark, also sonst equipmentmäßig noch irgendein Geheimtipp?
Equipmentmäßig kann ich nur empfehlen, für den Notfall immer so diese Track-and-Eat, gefriergetrocknete Nahrung dabei zu haben.
Das kenne ich gar nicht. Was ist das, so Astronautennahrung oder?
Ja, so nach dem Prinzip Astronautennahrung sehr leicht, 150 Gramm so eine Tüte, sehr kleine, vollwertige Mahlzeit, brauchst nur heißes Wasser, kippst du rauf, lässt du einziehen, 5 Minuten und es schmeckt wirklich. Komischerweise, hätte ich nie gedacht.
Und was gibt's dann? Bollo?
Da kriegst du alles Mögliche, wirklich.
Und wo kriegt man das her?
Das kriegst du hier bei jedem Ausstatter. Kannst du dir aber auch online bestellen. Also ist überhaupt kein Problem. Ansonsten mein Tipp zur Ausrüstung noch.
Ja.
Nimm kleinere Taschen, dann nimmst du auch weniger mit. Hört sich irgendwie bescheuert an. Aber wenn du große Taschen am Rad hast, du kriegst die Taschen immer voll.
Das habe ich schon so oft gehört. Sei es jetzt, ob du wandern gehst oder eben Bikepacking machst. Oder sei es nur der Koffer für den Urlaub, für den Strand. Also ne, der Koffer, der ist immer voll. Was sind die wichtigsten Gegenstände auf der Tour gewesen? Also du hast jetzt einen Wasserkocher zum Beispiel angesprochen. Ich habe ja einen Wasserkocher nie mit auf einer Bikepacking-Tour.
Es war kein Wasserkocher, es war ein Kocher um Wasser.
Okay, ja, so mit einer Gaskartusche oder so.
Ein Wasserkocher, ich stelle mir gerade so einen Wasserkocher vor. Weißt du, so, ich brauche eine Steckdose,
So mitten im Monument Valley. Hier muss da irgendwo eine Steckdose sein.
Es gibt so ein paar Sachen, die liebe ich sowieso auf diesen Fahrrad. Und gerade wenn man aber länger unterwegs ist, das sind zum einen Gefrierbeutel. Kennst du die? Die mit diesem Zipper. 2 große Vorteile. Die sind extrem leicht. So ein Beutel wiegt 1 Gramm oder so. Da kriegst du alles rein, du kannst immer sehen, was drin ist. Die sind durchsichtig und durch diesen Zipper kannst du die unglaublich gut verschließen. Und da kannst du alles unterbringen. Das, was du mal zwischendurch kaufst im Supermarkt, das, was du, da kriegst du alles rein. Gefrierbeutel.
Sag mal, was ich mich jetzt noch frage ist, wenn wir schon den Strom angesprochen haben, heutzutage hat ja jeder ein Telefon dabei. Und zur Navigation meistens auch ein Fahrradcomputer, wo eben so ein Navi mit drin ist. Wie habt ihr die Dinger denn geladen?
Nabendynamo. Wirklich, ich bin auch schon, hab Touren gemacht mit einer Solarzelle und bin jetzt echt, nee, wirklich.
Ich stell mir gerade vor, wie du auf dem Fahrrad fährst und eine Solarzelle auch auf dem Fahrrad fährt, so als Begleitung.
Ja, du, geht alles, aber ich sage nur, Leute, Nabendynamo, du kommst an und dein Navi ist vollgeladen und dann hast du so ein, kannst du damit noch ein Powerpack laden nebenbei, funktioniert.
Voll gut. Ich habe schon ab und zu mal drüber nachgedacht, ich habe aber noch nie recherchiert, wie teuer ist denn jetzt ein Laufrad mit Nabendynamo? Oder kann ich das in jedes Laufrad reinbauen? Wahrscheinlich nicht.
Doch, du kannst hier in jedes Laufrad Nabendynamo reinbauen.
Und Costa Quanta, was kostet sowas?
Gute Nabendynamos kosten schon so 100 ab 150 Euro.
Aber dann hast du auch immer Licht am Fahrrad, ist ja auch praktisch.
Du hast immer Licht am, wobei das muss man dann umstecken, da braucht man so eine Schaltung, ne? Weil du musst ja dann umswitchen auf Licht ist an und, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, können wir uns ja mal mit beschäftigen hier im Podcast in irgendeiner Folge, vielleicht so Richtung Winter, wenn alle Licht brauchen am Fahrrad.
Aber ich sag dir was, noch zwei Dinge, die ich jedem empfehle in den USA, Ventiladapter für Autoventile.
Achso, damit du an der Tankstelle mal...
An jeder Tankstelle haust du dir den Reifendruck wieder voll. Und wir sind ja nicht tubeless gefahren. Das heißt, wenn du mal einen Platten hast, hatten wir auch, eiern ja diese Reifen. Und dann brauchst du diesen Druck wieder, damit die wieder richtig rollen. Tankstelle, super. Und in den Nationalparks musst du wirklich Zeit einplanen, um dort, um diese Gegend zu erkunden und... Da reicht es nicht, mit Fahrradschuhen oder Flipflops hin und her zu laufen. Nehmt euch Schuhe mit denen man auch mal 5 oder 10 Kilometer laufen kann. Ansonsten verpasst du eigentlich die Hälfte dieser atemberaubenden Eindrücke.
Also ihr seid nicht nur extrem viel Fahrrad gefahren, ihr seid auch noch wandern gegangen?
Nein, wir sind nicht wirklich wandern gegangen, aber wir haben schon so kleinere Touren gemacht. Du läufst dann auch schon, aber du kannst natürlich viel mehr laufen.
Ja. Ab wo wir schon bei körperlicher Ertüchtigung sind, hast du dich besonders vorbereitet oder hat sich deine Frau besonders vorbereitet? Ich meine, ihr seid jetzt 1000 Kilometer gefahren in 3 Wochen. Ist jetzt nicht so wenig.
Na, das ist ja immer total geil, ne? Du bist als Berliner, sitzt du jetzt hier und denkst, wie bereite ich mich jetzt auf einen Berg-Wüstenstart vor mit extremer...
Also weißt gut, du so? Wüste, Brandenburg, ne? Das kommt schon sehr gut hin. Und Berge haben wir hier in Berlin auch, ne? Schäferberg oder Teufelsberg. Ich meine, das ist jetzt nicht hoch.
Na, pass auf.
Also, oder du fährst im Parkhaus ein bisschen hoch und runter, genau.
Du wirst lachen. Wir sind unseren Hausberg, der hat irgendwie 60 Höhenmeter, den fährst du dann einfach mal 10, 15 Mal hoch.
Hast du gemacht?
Ja, natürlich.
Da wirst du doch irre.
Ja, was willst du denn machen? Du musst ja irgendwie die Höhenmeter in die Beine bekommen. Und dann sind wir einmal tatsächlich in Harz gefahren und sind den Brocken hoch.
Ja.
Einfach um überhaupt mal so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen. So, hat's gereicht? Nee, natürlich nicht. Aber so als Faustregel würde ich sagen, fahrt, also wenn ihr 1000 Kilometer geplant habt, fahrt im Vorfeld auf jeden Fall 1000 Kilometer, um drin zu sein, so ein bisschen.
Was sind denn jetzt so die Highlights, die du vielleicht an einer Hand abzählen kannst? Ich stell mir vor, da bist du morgens aufgewacht und die Sonne geht auf und an einem reißenden Bach steht ein Grizzly, fischt sich da ein paar Lachse raus und dich bleibt auch einer über.
Woher weißt du das?
Ist es passiert?
Nee. Wir haben Bären gesehen. Du siehst immer Bären.
Hast du dann Schiss, wenn du einen Bären siehst?
Ja.
War es ein Honigbär? Was war das?
Ein Braunbär. Es war was für ein Ding? Ein Honigbär?
So ein Winnie Pooh oder so. Da hätte ich jetzt keine Angst. Aber ein Braunbär, der ist ja nun auch schon...
Nein, aber das ist schon irgendwie... Es ist unheimlich. Also gerade für so einen Städter, ne? Wir sind ja keine Outdoor-Bla-Freaks und dann läuft da irgendwie eine Mutter, Bärenmutter mit ihrem Kind über den Highway und dann denkst du, Mutter mit Kind, mal gucken, was passiert. Aber meistens, in der Regel haben die auch Schiss und biegen dann gleich wieder ab.
Okay, bevor wir noch mit den Highlights weitermachen, du hast ja am Anfang, fällt mir jetzt gerade ein, gesagt, der Highway XY hatte ich beeindruckt und deshalb seid ihr da lang gefahren. Seid ihr die ganze Zeit diesen Highway lang gefahren?
Wir sind fast die ganze Zeit Highways gefahren, weil das was anderes geht eigentlich gar nicht.
Aber ihr hattet doch einen Graveler dabei. Gibt's da ja keine Schotterstrecken?
Na, pass also
da,
auf.
Die Amis haben doch Graveln erfunden wegen des Schotterstraßen da.
Und sind sogar die Gravel, also die richtigen Hardcore Gravelbiker auf dem Highway entgegengekommen aus dem einfachen Grund, der ganze Bundesstaat ist so durchzogen von Schluchten und Bergen, dass du kannst da locker mal irgendwie 100 Kilometer im Off fahren, auf einer Piste, kannst du. Aber dann stehst du vor so einer Schlucht und die geht 100 Meter runter. Und dann ist Feierabend. Das heißt, du kannst gar nicht durch dieses, es gibt auch keine Bahnlinien die durch dieses Land, weil es gibt zu viele Berge und Schluchten. So, und damit landest du früher oder später auf dem Highway. Und das sind auch die einzigen richtigen Verbindungsstraßen, die kann man aber sehr gut befahren, weil die also wenig Verkehr, sehr breiter Seitenstreifen, sehr gute Qualität vom Asphalt. Und wir hatten die Gravelbikes dabei, um uns dann schön in den Nationalparks zu bewegen und da Schotter zu fahren, das ganze Programm.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, USA ist ja auch das Land, wo Trucks fahren, ist ja berühmt für große Trucks.
Ja.
Die sind ja noch ein bisschen größer als hier in Europa.
Truckfahrer in den USA, total cool.
Ja.
Viel gefährlicher sind diese irgendwelche Cowboys in Pickups. Wirklich. Wenn du so einen Pickup siehst, der vielleicht noch so eine Hörner irgendwo drauf hat oder irgendeine Flagge, Vorsicht, die Truckerfahrer fahren einen riesigen Bogen um dich rum, grüßen, freuen sich, das komplette Programm.
Geil.
Alles easy.
So, haben wir das auch abgeklärt. Zurück zu den Highlights. Gut, die Bärenstory haben wir jetzt gehört. Was war noch so dabei?
Es gibt auf dieser Tour so viele Highlights, dass man irgendwie, also es fängt damit an, Weite. Du fährst und du guckst bis zum Horizont. Weite. Dann hast du Einsamkeit, du hast keine Autos, du bist stundenlang manchmal auf diesen Straßen alleine. Dann das Schlafen in den Nationalparks. Die Nationalparks haben angebundene Campingplätze. Die sollte man übrigens im Vorfeld reservieren. Die haben kaum Infrastruktur, aber die sind ganz nah dran. Du bist mitten in überragender, großartiger Natur.
Gibt's da Toilette, Dusche?
Du hast teilweise aus Wassermangel keine Duschen mehr. Du hast eine Toilette und fließend Wasser. Und einen Zeltplatz, das war's. Also und eine Zeltfläche. Es gibt oft auch überhaupt keinen Laden mehr. Du kannst nichts kaufen. Du hast wirklich nur fließend Wasser. Bist mitten in der Natur. So. Aber trotzdem großartig. Gerade deswegen. Und dann kommen natürlich die einzelnen Nationalparks mit ihren Highlights. Ich nenne mal nur ganz kurz so ein paar Sachen, die mich wirklich geflasht haben. Bryce Canyon, ein riesiges Amphitheater mit Steinsäulen aus Sandstein, die nennen sie Hoodoos. Da kann man runtergehen, runterwandern, drin laufen. Unfassbar. Goblin Valley. Goblin steht für Kobold, heißt es übersetzt. Das sind Steinfiguren, so wie so Kleckse, so Eierpampe übereinander gekleckst. Die stehen da mitten in der Landschaft rum beim Sonnenuntergang. Das begreifst du nicht. Da drehen die übrigens Science-Fiction-Filme sehr gerne.
Aha.
Und dann ganz schräg, wir waren irgendwann auf einem verlassenen Campingplatz, dem Hyde Marina Campground. Der ist direkt am Colorado River und der Colorado River versorgt ja mehrere Bundesstaaten mit Wasser. Und der Campingplatz Hyde Marina ist mittlerweile geschlossen, weil es dort kein Wasser mehr gibt.
Hä?
Hallo Klimawandel, es gibt in dem Seitenarm kein Wasser mehr und ein komplett riesiger, moderner Campingplatz leer verlassen. Und da haben wir gepennt und das ist auch irgendwie total schräg. Dann bist du alleine mit einem Zelt auf einem Campingplatz, wo normalerweise Hunderte stehen mit ihren Autos, Trucks, Booten, früher Wassersport, Ski, Wasserski, wirklich das komplette Programm. Das war auch irgendwie total strange. Und dann natürlich, da wo die Straße mein Highway hinführt, Monument Valley, Navajo-Reservat, wird von den Navajos verwaltet und da stehen diese Tafelberge und wenn man da eine Führung macht mit so einem Indianer, kann ich nur empfehlen, die erzählen dir Geschichten zu diesen Felsformationen, also Navajo-Legenden und so. Man darf nicht mit dem Fahrrad reinfahren, das ist schade. Irgendwann haben wir auch geschnallt, warum, weil das ist so versandet, du würdest irgendwie nach einem Kilometer schiebst du sowieso nur noch dein Rad.
Das kennen wir nur aus dem Graveln von Brandenburg, durch Brandenburg.
Und schlussendlich, Nach 3 Wochen haben wir es uns gegönnt. Glamping in den Canyonlands. Also nach 3 Wochen campen in der Natur oder irgendwo. Glamping.
Glamping, ein Mischwort aus Camping und Glamour.
Ey, das hat so einen Bock. In so einem luxuriösen Zelt unterm Sternenhimmel habe ich noch nie geschlafen.
Du hast jetzt so viele tolle Bilder im Kopf gezeichnet. Du bist ja Fotograf. Wir können doch auch diese Bilder, die du gemacht hast, wahrscheinlich in unser Instagram-Feed mal reinhauen, oder?
Das auf jeden Fall, aber jetzt kommt ja.
Was kommt jetzt?
Jetzt kommt ja die Tour, die Story erscheint oder ist gerade erschienen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Radtouren. Und zwar 8-Seiten-Bericht mit vielen Fotos, dem GPS-Track zum Runterladen, Tipps über Infrastruktur und die komplette Reisebeschreibung.
Gibt's an jedem Kiosk, denke ich mal.
Ja, ist wirklich ganz gut zu bekommen, die Radtouren. In dem Fall, ja.
Wir müssen vielleicht auch noch über Hindernisse sprechen. Also ich meine da jetzt nicht den großen Berg, über den du drüber gefahren bist oder über den ihr gefahren seid, sondern irgendwelche mentalen Sachen, wo du dachtest so, oh, jetzt kann ich nicht mehr weiter.
Wir haben mehrere Fehler gemacht und wir haben sehr viel Glück gehabt, weil das kann dir auch in so einer Gegend wirklich Kopf und Kragen kosten.
Aber gibt's da sowas wie den ADAC, der dich dann da rausfliegt mit dem Hubschrauber?
Nee.
Oh gut, dann haben wir das geklärt. Ich dachte, da gibt es jetzt irgendwie so eine Notfallleine, an der man sich aufhängen kann und dann, es gibt irgendeinen Service, irgendeine Nummer, die man anruft.
Ich kann dir sagen, was der Service ist. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, musst du dich an die Straßen ranstellen und auf den nächsten Pickup warten, weil die sind cool, die schmeißen eigentlich, kannst du da das ganze Zeug hinten draufschmeißen, dann fahren sie sich in den nächsten Ort. Hast natürlich Pech, wenn irgendwie stundenlang keiner vorbeikommt, aber so kommst du immer weg und ein Pickup fährt irgendwann immer an dir vorbei. Aber was haben wir noch falsch gemacht? Wir haben zum einen die Anreise viel zu eng geplant. Wenn da irgendwie ein Zug nicht pünktlich gekommen wäre oder der Bus nicht oder wir irgendwas verpasst hätten, wäre die ganze Tour vorbei gewesen. Das geht aber noch. Der eigentliche große Fehler, den wir gemacht haben, wir haben am Anfang überhaupt nicht bedacht, dass wir die ersten Tage über 3000 Meter gehen und hatten nach dem ersten Tag wirklich Anzeichen der Höhenkrankheit, weil wir durch die kurze oder die eng getaktete Anreise keine Akklimatisierung hatten.
Was sind denn die Anzeichen von Höhenkrankheit?
Du fährst einen Berg hoch und der hat so eine Steigung irgendwie zwischenzeitlich immer von 3-4% und du denkst, jetzt geht gar nichts mehr. Also du pumpst nur noch,
ja. Du
bekommst keine Luft mehr richtig und das führt dazu, dass du kannst nicht mehr weiterfahren. Und das sind ja nur die Anfangszeichen, wenn du das über Nacht nicht wirst, dann bekommst du wirklich Probleme mit der Lunge. Ne?
Ah, unangenehm.
Und da haben wir wirklich richtig Glück gehabt. Riesenfehler, wirklich bedenken die Höhenbedingungen in Utah. Die zweite Sache, die wirklich zu beachten ist in Utah, ist die Hitze. Das lief darauf hinaus, also die Hitze war, als wir die Tour gemacht haben, um 10 Grad wärmer als normalerweise. Das heißt, wir hatten so 35 bis 40 Grad tagsüber. Wir sind im Dunkeln aufgestanden irgendwann, sind im Morgengrauen, also sind vor Sonnenaufgang losgefahren, um einfach diese Hitze zu vermeiden. Und was dazu führt, du brauchst unfassbar viel Wasser.
Und kriegst du das dann da überall? Also sind die Flüsse extrem sauber? Ist da überall ein Wasserhahn? Keine Ahnung.
Wenn du dich von Ortschaft zu Ortschaft hangelst, bekommst du Wasser an den Tankstellen.
Ja.
Wir hatten aber einen Streckenabschnitt, das waren so 160 Kilometer ohne Infrastruktur. Und da ist uns tatsächlich das Wasser ausgegangen.
Das ist keine schöne Sache.
Und das ist richtig kacke, wenn du weißt, du kannst es nicht durchfahren, du musst jetzt da pennen, du bekommst kein Wasser und du weißt, das Wasser reicht nicht. Und da haben wir uns einfach am Ende an die Straße gestellt und Autos angehalten und um Wasser gebettelt.
Und das hat geklappt?
Das hat geklappt. Die Leute halten wirklich an. Komischerweise in der Regel nur die Touris. Die hatten dann aber so richtig Sixpack, 12 haben wir mal hier nehmen. Und irgendwann hatten wir wirklich gefühlt, saßen wir in so einem Flaschenberg. So von diesen 0,5 Liter Flaschen. Aber das muss man, du trinkst einfach, das ist, kann man nicht nachvollziehen. Du kannst nicht mehr das Wasser so planen, wie du es normalerweise einplanst. So trinkst das Doppelte.
Und das große Fazit deiner Tour?
Unbedingt in den Nationalparks übernachten, früh buchen und Zeit einplanen. Wirklich nicht durchhetzen. Zeit nehmen, um wirklich das zu erleben, hautnah zu erleben.
Aber 3,5 Wochen für 1000 Kilometer, war das jetzt für dich ein okayer Zeitrahmen oder hätte es schon noch mehr sein können? Mehr Kilometer oder mehr?
Nee, das passt Zeit. Schon ganz gut. Aber du kannst natürlich Wochen da verbringen.
Ja, schon so, klar.
Aber ich sag nur, einmal im Leben sollte man nach Utah gefahren sein. Es ist unvergesslich. Also du stehst da und hast wirklich Pipi in den Augen, weil es so schön ist.
Das klingt alles so fantastisch und so toll. Ich kriege jetzt richtig Bock, irgendwie das am besten gleich zu machen. Aber eine Frage sei noch gestattet. Wie teuer ist denn so ein Spaß eigentlich?
Naja, das kostet schon leider ein paar tausend Euro. Also das fängt ja damit an, dass Fahrrad im Flugzeug mit Lufthansa 250 Euro one way. Ist aber immer noch billiger, als sich Räder dort zu mieten. Kriegst du auch, Reiseräder bekommst du gar nicht. Nur Mountainbikes.
Und war das jetzt eine Rundstrecke oder seid ihr von A nach B gefahren und von B dann wieder zurückgeflogen?
Wir hatten Start und Ziel Salt Lake City. Gibt übrigens mittlerweile einen Direktflug ab Frankfurt. Sehr praktisch. Und ich mache sehr gerne Rundkurse, weil dann kann ich immer die Fahrradkartons bei dem Übernachtungsort lassen, wo wir ankommen. Also ich belaber die dann immer irgendwie hier, wir sind doch in 3 Wochen nochmal da, kann ich nicht die Kartons in die Garage stellen. Klappt immer.
Ja, die Amerikaner haben ja großen oder viel Platz.
Die haben viel Platz und machen das gerne.
Okay, und also es war ein Rundkurs und ihr habt eure Fahrräder in Kartons verpackt und nicht klassisch in einem Fahrradkoffer.
Genau, nee, immer Pappkartons irgendwie, ja, oh, guck ganz an. Einfach. Und dann hatten wir hatten aber eine Busstrecke dabei, weil wir mussten zu dem Ausgangsort unserer Tour und von dem Endpunkt unserer Tour immer diesen Transfer machen bis nach Salt Lake City. Und da haben wir einen Tipp von mir, wenn man mal kurzfristig und schnell ein Fahrrad einpacken will, nehmt euch Kartons aus dem Supermarkt und eine Rolle Zellophanfolie. Und dann einfach so wie so im Sandwich-Prinzip immer rumrollen mit der Rolle um dieses Fahrrad. Klappt super. Kannst du alles schützen.
Und die Gangschaltung auch? Das Schaltauge ist gerade eben?
Nee, wirklich. Okay. Und dann kannst du das Rad einfach so in den Bus reinschieben, unten ins Fach oder wie auch immer. Klappt super.
Okay, noch irgendein Schlusswort?
Naja, ich würde gerne noch so Webseiten angeben.
Ja, komm.
Für die Tipps.
Verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes.
So, eine schöne Seite, um sich so ein allgemeines Bild zu machen über Utah, ist visitutah.com. Also wenn du da einmal drauf bist, kriegst du sofort Lust hinzufahren. Dann gibt es eine Seite für jeden, der Lust hat, eine längere Tour in den USA zu machen. Geh bitte auf adventurecycling.com. Die haben mehr oder weniger die ganze USA kartografiert und wir sind auch einen Großteil einer Route abgefahren. Das ist der Western Express. Kann ich nur empfehlen. Ist auch sogar teilweise auf den Highways beschildert. Dann, wie gesagt, wer nochmal ins Detail gehen will, liest die Geschichte im Radtourenmagazin in der aktuellen Ausgabe.
Und von dieser wundervollen Urlaubs Beschreibung von diesem wundervollen Urlaubsbericht. Gehen wir wieder zurück in die Realität, denn Urlaub ist natürlich immer nur ein paar Wochen im Jahr. Wir geben ab zu unserer Berliner Fahrradstaffel, ne, die Polizei, die auf Fahrrädern hier in Berlin unterwegs ist und die beantworten uns immer Fragen, die mit dem Verkehr zu tun haben und die uns hier erreichen.
Radregelkunde mit der Fahrradstaffel der Berliner Polizei.
Liebe Fahrradstaffel, ich habe eine Frage und zwar zum Telefonieren. Was genau sind die Regeln mit dem Handy? Darf ich Fahrrad fahren einhändig und mit dem Handy am Ohr telefonieren? Oder wenn das verboten ist, darf ich telefonieren über Kopfhörer, über meine Bluetooth-Kopfhörer und Fernsprecheranlage? Ist das erlaubt? Oder ist gar nichts erlaubt? Wie ist das eigentlich mit Musik hören? Kann ich Musik hören auf dem Fahrrad? Darf ich das? Viele Fragen. Ich hoffe nur eine Antwort.
Hallo, liebe Radelnden. Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, ein Handy auf dem Fahrrad zu benutzen. Hierbei ist es sehr wichtig, sich das Wort benutzen einzuprägen. Denn der Gesetzgeber sagt ganz klar, wer ein elektronisches Gerät benutzt, welches zur Kommunikation, Organisation oder Navigation bestimmt ist, wird mit 55 Euro sanktioniert und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Ich werde mal die Begrifflichkeit Kommunikation, Navigation und Organisation erklären. Das heißt, das Handy darf nicht in der Hand gehalten werden vor dem Mund und Sprechbewegung beziehungsweise telefoniert werden, wie man es ja jetzt auch öfter sieht, dass das Handy nicht am Ohr gehalten wird. Dies ist halt auch nicht erlaubt. Natürlich auch das ganz normale Telefonieren am Ohr, aber auch Tickern, WhatsAppen, was auch immer, was man auf dem Telefon alles so machen kann mit einer Hand. Anders ist es, wenn ihr das Handy an dem Fahrrad mit einer Handyhalterung befestigt, könnt ihr natürlich auch über Kopfhörer euch navigieren lassen oder auch telefonieren. Da sagt der Gesetzgeber, dies ist erlaubt und stellt keine Ordnungswidrigkeit dar.
Damit sind wir auch schon fast wieder durch. Bikers Paradise, Folge 11. Wir geben noch einen kleinen Ausblick auf Folge Nummer 12. Und nochmal der Hinweis, gerne abonnieren. Und wir veröffentlichen jetzt immer wöchentlich. Immer
jede
freitags.
Woche.
Jede Woche Freitag. Woche. Ist was Feiertag.
Was passiert jede Woche Freitag?
Bikers Paradise kommt raus. Genau. Ich habe schon gelernt, es geht in Fleisch und Blut langsam über. Nächste Woche reden wir übrigens, fleißige HörerInnen haben es mitbekommen, wir haben heute nicht über die angesprochenen Airbags gesprochen für Fahrrad. Das müssen wir natürlich nachholen und das machen wir dann nächste Woche.
Da gibt es den großen Urknall, den Airbag-Urknall.
Also wir schnallen uns diesen Rucksack mit Airbag um, wir schnallen uns die Halskrause um und testen mal, ob die Dinger wirklich aufgehen, wenn wir mit dem Fahrrad umfallen.
Und als kleinen Vorgeschmack hier noch von einem Hörer von uns tatsächlich, der hat nämlich so einen Crash erlebt hier in Berlin und hat das mal für uns kurz beschrieben.
Hi Alex, ja, der Unfall, den ich letztens beobachtet habe, der hat sich in Adlershof genau an der großen Kreuzung am S-Bahnhof Adlershof ereignet. Kreuzung Dörfelstraße Adlergestell, da laufen auch Straßenbahnschienen quer. Es hat geregnet, zwar morgens. Den Unfall an sich habe ich nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass es sehr gekracht hat und habe hochgeguckt und da lag die Frau mit ihrem Fahrrad schon hinter dem Smart, aus dem ein älteres Pärchen ausgestiegen ist. Die müssen die offensichtlich völlig übersehen haben. Und ich habe mich nur gewundert, warum sie keinen Helm auf hat, aber um sie rum so ein riesen, ein riesen Teil von außen irgendwie zu sehen war. Und bin hingerannt, sie hatte aber dann schon Unterstützung. Was ich so krass fand, war, dass sie, natürlich war sie geschockt, sie hatte mit Sicherheit auch starke Schmerzen, weil sie ist auch gehumpelt, aber alles, was um den Kopf herum war, das war wie so eine Art Schaumstoff oder Airbag. Und sie hatte nicht einen Kratzer am Kopf, sie hatte nicht eine sichtbare Verletzung am Kopf und ich glaube, dieses Teil hat ihr da eine ganze Menge Wunden erspart und ich habe dann sofort gegoogelt, was das ist und dann kam raus, dass das wie so eine Art Halsband ist oder ja, Schal, der offensichtlich bei Stoß und Schlag reagiert und sich dann ausbreitet. Genau, so viel dazu. Super, dann einen schönen Tag noch.
Total spektakulär. Wir sind gespannt auf Folge Nummer 12. Also ihr abonniert unseren wundervollen Podcast Bikers Paradise und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt.
Yes.
Tschüss.
Tschüssi.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.